Corinna Schirmer ist Kulturwissenschaftlerin und Leiterin des Dortmunder Brauereimuseums. Sie hat viel zu Ernährungsthemen geforscht und widmet sich nun mit ganzer Kraft der Geschichte des Bieres für die Menschen im Ruhrpott und darüber hinaus. Und gestern wie heute, und so ist es seit einem halben Jahrtausend, ist im Bier der Hopfen. Und das qualifiziert Corinna, das Bier und das Kraut natürlich für eine Einladung bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Doch das mit dem Hopfen musste und muss nicht so sein. Und genau darüber unterhalte ich mich heute mit Corinna, zugeschaltet aus Dortmund.
Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt.
Corinna, magst du Bier?
Ja, da kann ich nicht Nein sagen.
Das ist gut. Dann stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, mein Name ist Corinna Schirmer. Ich bin Leiterin des Brauereimuseums in Dortmund und von Hause aus Kulturanthropologin. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Alltag der Menschen.
Sehr schönes Thema. Und heute wollen wir uns ganz alltäglich dem Thema Bier widmen. Und du verrätst uns vielleicht zunächst mal, wie Bier überhaupt gebraut wird.
Ja, es gibt natürlich verschiedene Stufen beim Bierbrauen. Das Ganze fängt damit an, dass das Melzen vorgenommen wird. Das heißt, Getreide wird eingeweicht, das Korn nimmt dabei eben Wasser auf und keimt dadurch. Dann wird das Ganze wieder getrocknet, sogenanntes Grünmalz entsteht und wird dann auf der Darre bei bis zu 50 Grad getrocknet, beziehungsweise wenn das Wasser weitestgehend weg ist, wird es eben bei höheren Temperaturen weiter getrocknet und je höher die Temperatur, desto intensiver ist da auch nicht nur die Farbgebung, sondern eben auch das Aroma des Malzes dann. Das fertige Malz kommt dann in den Prozess des Schrotens. Das heißt, es wird geschrotet, damit sich es im Anschluss wieder besser in Wasser lösen kann. Dabei gibt es dann eben verschiedene Feinheitsgrade, die das Schrot erreichen kann. Und im Anschluss wird das Ganze gemeischt. Das heißt, das geschrotete Malz kommt in einen Gärbottich und wird wieder mit Wasser vermischt. Und Diese Stärke, die eben im Malzschrot erhalten ist, die löst sich dabei auf und Zucker, Eiweiß und Gerbstoffe werden freigesetzt. Das heißt, das sogenannte Malzextrakt entsteht dann durch diesen Maischprozess. Im Anschluss wird die Maische dann im Läuterbottich geläutert und die absinkenden Spelzen, die werden eben rausgefiltert und die Lösung, das heißt die Würze, wird dabei von den festen Stoffen, also dem Treber, getrennt. Der Treber kommt ganz oft halt zum Beispiel als Viehfutter zum Einsatz. Mhm. Die Würze wiederum wird dann im weiteren Brauprozess verwendet. Mhm. Das heißt, die wird genommen und in der sogenannten Würzpfanne gekocht und dann kommt eben Hopfen dazu. Das kann in verschiedenen Formen passieren, Naturhopfen oder als Hopfenpellets oder eben auch, mittlerweile gibt es Hopfenextrakte, die dazugegeben werden und eben mitgekocht werden. Und dabei hängt dann eben oder entsteht auch schon der Geschmack des Bieres, weil der Geschmack eben auch von der Sorte und Menge des Hopfens abhängt. Mhm. Und man kann pauschal sagen, je mehr Hopfen, desto herber eben auch das Bier.
Ich habe mal Hopfentee gebraut, also sozusagen nicht gebraut, sondern nur aufgegossen und war erschüttert, wie krass bitter der ist. Also ich meine, bitter ist ja nicht gleich bitter, wie wir hier wissen. Und das ist ja auf jeden Fall super spannend auszuprobieren. Aber Hopfentee muss ich sagen, wow.
Das kann durchaus passieren. Das ist auch der Grund, warum eben im Mittelalter Hopfen lange Zeit nicht verwendet wurde, weil Bier auch oft aus Hafer hergestellt wurde. Hafer an sich hat auch schon eine gewisse Bitterkeit und Hopfen und Hafer zusammen haben dann eben richtig reingehauen und wurden dadurch dann eben eher nicht zusammen verwendet, zu Ungunsten zunächst des Hopfens, was dann aber, wie wir wissen, sich später dann ins Positive für den Hopfen gewendet hat. Ja, und jetzt haben wir ja die Würze gekocht und da muss ja auch nochmal geklärt werden. Dabei entsteht dann der sogenannte Stammwürzegehalt, der dann wieder Einfluss auf den Alkoholgehalt des Bieres hat. Und die Würze kommt eben ja ins Kühlschiff oder halt in mittlerweile auch in so Bottiche und wird halt, wird gerührt im Prinzip und dann setzen sich halt bestimmte Hopfenbestandteile in der Mitte dieses Bottichs ab und seitlich wird dann die sogenannte klare Würze gezogen. Und dann kommt das Ganze nochmal in die Kühlung. Das heißt, die Würze wird im Würzekühler auf 10 bis 20 Grad runtergekühlt und dann kommt das Ganze eben zur Gärung. Das heißt, das Ganze wird in einen Gärtank gegeben und dann kommt die Brauhefe dazu. Da ist das Spannende dann nochmal, denn das war ja lange Zeit etwas, was gar nicht auch erforscht war, muss man sagen. Das kennen wir ja erst seit dem 19. Jahrhundert, was Hefe überhaupt ist. Früher war Hefe ja eher ein Bestandteil auch vom Brotbacken. Deswegen wurde auch oft Brot gebacken und Bier hergestellt. Und man wusste aber gar nicht genau, wie das jetzt mit dem Bier halt funktionierte, bis man eben dann irgendwann rausfand, die Hefe ist schuld oder im positiven Sinne dafür zuständig, dass eben das Bier dann zu dem wird, was es sein soll. Und das hat dann vor allem Louis Pasteur eben im 19. Jahrhundert rausgefunden. Der hat sich nämlich mit Fäulniserregern beschäftigt und dadurch eben auch den Prozess der Gärung entschlüsselt. Und da spielt natürlich Hefe dann einen ganz existenziellen Punkt bei. Und Hefe wiederum wandelt nämlich den Zucker des Malzes in Alkohol und in Kohlendioxid um. Und wenn der Malzzucker vergoren ist, dann sinkt die Hefe eben ab und wird abgezogen. Und je nach Hefe- und Würzebereitung entsteht dann eben ein obergäriges oder untergäriges Bier. Mhm. Weil bei dem obergärigen Bier, da wird eine spezielle Hefe verwendet, wo sich dann eben CO2 ansetzt, sodass das Ganze eben im Bottich nach oben steigt und nicht absinkt wie bei den anderen Hefen. Ja, und zum Schluss kommt es zur Lagerung. Das heißt, das Bier wird eben bei geringen Temperaturen, meist so 1-2 Grad, gelagert. Und das kann von 3 Wochen bis 3 Monate dauern. Das Bier gärt nach und Hefereste und Gerbstoffe setzen sich dann ab. Das Bier klärt sich dadurch und erhält auch seine Bierfarbe, die wir ja auch dann nachher im Glas sehen können. Wenn das Bier soweit gelagert ist, wird es aber auch nochmal filtriert und da kommt es eben auf die Biersorte an, wie oft das auch passiert. Das heißt, da werden auch nochmal letzte Stoffe, die sich eben nicht abgesetzt haben, rausgefiltert und das Bier erhält dann eben die finale Klarheit und Färbung, die es dann eben auch in der Flasche, im Glas, in der Dose, wie auch immer haben soll. Wenn du magst, kann ich gerne ein bisschen auf die Produkte und die Prozesse eingehen.
Genau, vielleicht ganz kurz, weil diese 4 Zutaten sind ja tatsächlich seit über einem halben Jahrtausend, muss man sagen, festgeschrieben. Also es gab ja dieses berühmte Reinheitsgebot 1516. Vielleicht sagst du mal was dazu und warum wir jetzt seit einem halben Jahrtausend genau mit diesen 4 Zutaten Bier brauen. In Deutschland vor allem.
Genau, vor allem in Deutschland. Du sagst es schon, es wird ja auch als das deutsche Reinheitsgebot bezeichnet. Das bezieht sich in erster Linie auf eine Landesverordnung vom 23.04.1516. Und in dieser Landesverordnung wurde eben festgelegt, es war eine bayerische Landesverordnung, wurde festgelegt, dass eben das Bier auf diese Zutaten beschränkt wird, dass Bierbrauen eben nur mit diesen Zutaten erfolgen soll. Und das heißt, dass eben andere Zusätze, die früher auch in Bier üblich waren, eben rausgenommen werden sollen. Ich kann das auch mal gerne jetzt auf heutiges Deutsch übersetzt einmal darlegen, was da geschrieben stand. Mhm. Das war nämlich, ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Das heißt, diese Gersten, Hopfen und Wasserzutaten, die wurden eben festgelegt. Und ja, Teil dieses alten Gesetzes war eben auch die Nahrungsmittelknappheit etwas einzuschränken, denn vorher wurde auch durchaus mit Weizen gebraut. Und das sollte eben für die Brotherstellung überwiegend dienen und nicht eben ins Bier wandern. diente es dazu, dass eben bestimmte Stoffe oder Produkte nicht ins Bier kamen, die vorher drin waren und die eventuell auch schädlichen Einfluss auf die Gesundheit haben konnten. Allen voraus aber natürlich ist das auch ein finanzieller Aspekt, der damit einspielt, dass eben die Produkte eingeschränkt wurden und man konnte dann eben im Nachhinein sagen, was gutes und was schlechtes Bier war, was vorher ja so eine schwierige Definitionssache war. Und das schlechte Bier, das wurde natürlich oftmals angeprangert und auch in Prozessen dann verfolgt. Und diese Prozesse sind natürlich ja auch kostspielig in Teilen gewesen. Und deswegen war das natürlich auch, war der Wille da, das einzuschränken und eben zu schauen, wie kommt man eben zu gutem Bier. Und was gehört denn dann ins gute Bier?
Das heißt also, es ist eine wirtschaftliche Treibkraft oder Triebkraft vor alledem gewesen und der Hopfen hat es dann sozusagen gewonnen. Und wir reden ja heute vor allem auch über diese berühmten Zusätze und auch über die Kräuter. Erzähl uns doch mal, was eben in diese Biere so kam.
Das kommt natürlich auch wieder ganz auf die Zeit an, die man sich anguckt und auf die Region. Ich kann mal kurz ein bisschen durch die Geschichte hüpfen. Ja. Wenn wir uns zum Beispiel das Bier der Sumerer angucken, was lange Zeit als das erste Bier auch galt, da sind wir um 3000 vor Christus. Das enthielt Gerste oder Emmer. Emmer ist eine alte Weizenart. Und und Gerste oder Emmer wurde dort eben mit Wasser zu einem Sauerteig bereitet und diese Masse wurde dann zerknetet, gebacken, dann das gebackene Brot oder der Fladen, der dann dabei rauskam, eben wieder zerkrümelt, eingeweicht und zur Gärung in die Sonne gestellt. Das heißt, da haben wir einen ähnlichen Prozess, wie wir ihn jetzt auch heute als Brauprozess kennen, natürlich viel rudimentärer. Wenn wir jetzt in der Geschichte ein bisschen weitergehen zu den Babyloniern um etwa 2000 vor Christus, da kam auch Emmer und Gerste ins Bier. Emmer tatsächlich lieber als Gerste und die Babylonier kannten auch schon bis zu 8 verschiedene Biere. Und ja, diese Biere variierten im Prinzip in der Zusammensetzung. Das heißt, je nachdem, wie viel Emmer oder Gerste eben ins Bier kam, wie hoch der Anteil auch der schon gemeischten Gerste oder des Emmers war, das entschied dann eben darüber, welches Bier am Ende da bei diesen Verarbeitungsschritten rauskam. Wenn wir zu den Ägyptern gucken, die kannten auch ein Bier. Da wurde oft Weizenmehl verwendet und da kam auch ganz oft Dattelmus rein. Mhm. Das gebraute Bier wurde dann auch im Anschluss oftmals eben noch mit Anis, Safran oder Honig vermischt. Mhm.
Das klingt gut.
Das klingt ja erstmal nicht schlecht, genau. Entspricht natürlich nicht unserem deutschen Reinheitsgebot, aber ist trotzdem gängig gewesen und lange Zeit auch in verschiedenen Kulturen verbreitet, dass man eben solche Zusätze ins Bier mischte. Ähnliches kannten auch die Griechen und Römer, nur da muss man eben sagen, dass der ganze Mittelmeerraum ja eher der Weinkultur frönte. Und Bier eher verrufen war, aber nichtsdestotrotz gab es eben auch verschiedene Biere, die dann eben auch mit Honig beispielsweise gesüßt wurden. Hier lassen sich eben auch sowas wie Hirsebiere nachweisen. Mhm. Und wenn wir dann ein bisschen nördlicher rutschen zu den Germanen, da findet man dann eben auch Biere aus Brot- und Getreidekörnern, wo dann verschiedene Kräuter zugemischt wurden, beispielsweise Eichenrinde, Gagel, Johanniskraut oder ja auch Bilsenkraut, Stechapfel, Porst. Also verschiedene Kräuter, die dann auch wieder natürlich das Bier andersartig schmecken ließen, als es halt nur mit den Grundstoffen wie Emmer oder Gerste dann halt bei den Sumerern schmecken ließ.
Das ist natürlich für uns, jetzt sind das ja Schlüsselwörter, ne? Also wenn du sagst Bilsenkraut, dann sagt die Kräuterhexe, oh, ein Hexenkraut. Ist das denn, wie ist das denn? Also ich meine, das ist ja eine Rausch hervorrufende Pflanze. Was passiert denn, wenn man die bitte schön ins Bier mischt? Und ich habe irgendwo auch gelesen, dass tatsächlich unser Wort Pilsener aus diese, also was ja ein gehopftes Bier ist, mit Bilsenkraut eine Namensverwandlung hatte.
Bei der Namensverwandlung muss ich tatsächlich passen. Ja. Das Pilsener Bier ist einfach aus Pilsen. Okay. Diese Zusätze wie zum Beispiel Bilsenkraut, du hast es gerade schon erwähnt, haben natürlich einen Einfluss auf ja, auf den Alkoholgehalt des Bieres und aber auch auf eben rauschfördernde, ja, wie sagt man, Entwicklungsstufen des Bieres, je nachdem, wie viel man reingemischt hat, umso berauschender wurde eben das Bier. Und da kann man dann eben aber auch schauen, was wurde noch reingemischt, denn es gab ja durchaus auch Kräuter, die dann das Ganze etwas wieder entrauschten, beziehungsweise die halt andere Ziele hatten, beispielsweise eben Eichenrinde wurde oft zur Haltbarmachung hinzugegeben. Und da muss man einfach gucken, was genau im Bier drin war, denn hier haben wir es auch, wie halt bei den verschiedenen Bieren früher, dass es nicht das eine Rezept gab, sondern es wurde halt immer variiert. Das heißt, man musste gucken, was gab es in der Region, was wurde zugemischt, was war vielleicht auch gerade saisonal verfügbar. Und dann natürlich kommt es ganz klar auch auf die Mischverhältnisse an.
Also genau, es gibt viele regionale Unterschiede, ne? Also ob ich mich jetzt in Westfalen bewege oder in Skandinavien. Aber entscheidend ist ja, dass man auch wirklich eine Vielfalt an Kräutern in die Biere mischte und dass dann eben auch deswegen dieser Name Grutbier auch kommt. Ist das richtig?
Genau, also das Grutbier, das besteht aus der sogenannten Grut und ist eben eine ja, Zusammensetzung von verschiedenen Kräutern, also so eine Art, ich sag mal, Kräutermischung, Kräutermix, der eben zum Würzen von Bier eingesetzt wurde. Und diese Grut wurde, ja, das waren eben verschiedene Kräutermischungen. Hauptbestandteil waren aber meistens Gagel oder Porst. Dann kam eben das dazu, was, wie gesagt, gerade saisonal, regional verfügbar war. Und diese Grut wurde eben angesetzt, um dann das Bier zu brauen, was dann zu so einem eher fruchtig-würzigen Aroma führte und nicht zu dem, dass es ein bisschen herber ist, das Bier, was wir heute kennen.
Magst du denn was mal zu diesen Pflanzen sagen? Also Gagel und so, Porst haben wir in der Tat bis jetzt noch überhaupt nicht im Podcast in über 100 Folgen thematisiert. Und die sind mir hier auch bei der Vorbereitung zum ersten Mal über den Weg gelaufen.
Ja, also Gagel und Porst, das sind Kräuter, die halt, wie gesagt, Grundbestandteil des Gruts waren. Gagel ist ein Gewächs, was eben ja oftmals im norddeutschen Raum oder im nördlicheren Raum so noch wächst. Porst gehört eben zur Gattung des Rhododendron und ist somit ein Heidekrautgewächs. Das ist vielleicht ganz interessant. Und hat halt eben, also Gagel und Porst haben halt eben ganz, ganz vielzählige Bezeichnungen. Also die wurden auch Kiefernporst oder Mottenkraut oder Ähnliches genannt. Und gleichermaßen haben beide auch für sich bilden das Synonym für den jeweils anderen Begriff und auch für Grut im Allgemeinen. Also Grut, Gagel und Porst wurden auch lange Zeit synonym verwendet.
Aha, okay.
Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ja, und vielleicht auch noch ganz spannend ist, dass halt Porst auch, je nachdem, wie viel man verwendet und was man von der Pflanze verwendet, eben auch giftig sein kann. Das heißt, auch hier ist es wieder eine Frage des Mischverhältnisses und der Zubereitungsart, was am Ende für ein Bier dabei rauskommt und welchen auch Rauschzustand eben das Bier dann verursachen kann.
Das setzt aber natürlich eine sehr große Erfahrung, nehme ich an, auch voraus, weil ich meine, wir haben ja nicht irgendwelche Labormessgeräte eben damals gehabt und das setzt mich auch in die Frage, okay, wer braute denn eigentlich?
Also wenn wir uns natürlich das Grut angucken, das Grutbier, dann ist es so, dass sich irgendwann ein sogenanntes Grutrecht rausbildete. Das lag dann auch lange Zeit bei den Städten. Das heißt, die Städte produzierten Grut und verkauften es und konnten eben auch die finanziellen Einnahmen dann für sich behalten. Was aber auch natürlich dazu diente, dass man eben den Daumen auf dem Grut hatte und dafür sorgen konnte, was denn jetzt tatsächlich in das Grut reinkam und somit auch eine Form von erster Vereinheitlichung für das Grut eben schaffen konnte. Nichtsdestotrotz gab es dann immer noch leichte Abweichungen und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass Grutbier so stringent gleich gebraut wurde, wie es heute mit unserem industriell produzierten Bier eben der Fall ist.
Aber ist das auch so auf Höfen oder sowas gebraut worden? Also, oder ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass eben weil das berauschender war, als eben später die Hopfenmischung, dass das dann natürlich vor allem die Kirche war, die ihre Finger damit im Spiel hatte, dass es dann später doch eher hopfender, etwas beruhigender und vielleicht nicht so Rauschwirkung hervorrief, war, der dann eben ins Reinheitsgebot gekommen ist. Weil die Mönche natürlich, also auch die Klöster oder auch die Frauenklöster natürlich viel auch Biere brauten.
Das hat im Prinzip einen ganz praktischen Ursprung, denn Hopfen macht das Bier haltbarer. Mhm. Das heißt, es schlug nicht so schnell um und wurde nicht so schnell sauer. Und als das festgestellt wurde, dann wurde eben mehr auf den Hopfenanbau gesetzt, der auch zuvor eben schon in Klöstern ohnehin verwendet wurde, um eben da auch verschiedene Heilkräuter bzw. Heiltees etc. Zu produzieren. Und dieser Hopfen kam dann eben auch ins Bier, zum Beispiel in Dortmund oder bei Dortmund wurde seit etwa dem 14. Jahrhundert Hopfen verstärkt am Hellweg angebaut. Und etwa ab dem 15. Jahrhundert ist es dann ja auch überwiegend im Bier gelandet. Wir haben ja auch dann, wie gesagt, dieses Reinheitsgebot von 1516, was sich dann natürlich auch landesweit mehr und mehr durchsetzte und an dem sich ja dann immer mehr auch Brauer und Brauerinnen orientierten. Du hast gerade schon angesprochen, Brauerinnen gab es natürlich auch. Die gab es auch schon wirklich seit frühesten Bierbrautagen. Allerdings waren die meistens eher für den Hausgebrauch zuständig. Und alles, was verkauft und industriell später produziert wurde, ist eher tatsächlich in Männerhand gewesen und ist es ja meistens bis heute noch.
Können wir irgendwas in den Quellen lesen über die Frage, wie das eigentlich geschmeckt hat oder eben wie viel Prozent, über wie viel Prozent wir jetzt reden, wenn wir so ein belgisches Bier heute mal haben, ne, das ist ja gerne auch mal bei 7% oder so, haut voll rein. Gibt es da Anmerkungen irgendwo?
Also es ist vom Geschmack her eher fruchtiger gewesen. Man kann das so ein bisschen heutzutage, man hat ja auch diese Kräuterliköre. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn man das verdünnen würde, dann kommt man so in die Richtung des Geschmacks, der auch dann im Grutbier eben vorhanden sein musste. Dann, wie gesagt, variiert es natürlich auch vom Geschmack her, je nachdem, welche Zutaten man eben vorher verwendet hat. Und vom Alkoholgehalt her ist es definitiv leichter gewesen als die heutigen Biere. Mhm. Weil wir haben ja jetzt meistens auch so um die 4-5% bei den gängigen Biersorten. Also da lag man auch oft unter einem Prozent. Aha, man muss okay. Aber auch dazu bedenken, dass natürlich Bier anders konsumiert wurde als heute, da Wasser eher verunreinigt war. Wenn aber Wasser verarbeitet worden war, also zum Beispiel zu Bier, konnte es eben unbedenklicher getrunken werden und deswegen konsumierte man eben Bier als eine Art Alltagsgetränk, so wie es ja auch von Wein im Mittelmeerraum bekannt ist. Mhm.
Ja, und du sagst es gerade schon, genau, also ne, Brunnen ist ja dann eben das Thema, woher kommt eigentlich dann das Wasser und Haltbarmachung. Also das ist ja was wir uns in diesen Zeiten vielleicht jetzt wieder neu die Frage stellen, wie kriegen wir haltbare Dinge ohne vielleicht Strom? Also die Frage ist ja total elementar und auch mit der Bierherstellung wahnsinnig verbunden. Vielleicht sagst du nochmal kurz, auch warum der Hopfen da so heraussticht.
Es ist einfach so, dass Hopfen dazu führte, dass das Bier haltbarer gemacht werden konnte. Und da ist es natürlich die Frage, warum möchte man das denn eigentlich? Weil bei vielem sagt man ja, ich verzehre gerne ein frisches Stück von einem Produkt, beispielsweise ein frisches Stück Fleisch oder ähnliches. Und beim Bier ist es eben so, dass man ja auch den wirtschaftlichen Aspekt gesehen hat. Man konnte es dann halt weiter transportieren. Das heißt, einen regionalen, überregionalen, mittlerweile natürlich internationalen Markt bedienen. Und das war natürlich ausschlaggebend dafür, dass man den Hopfen dann verstärkt verwendet hat, beziehungsweise natürlich auch dafür ihn verwendet hat, um das Bier haltbarer zu machen, damit es eben nicht sofort verdorben war und man es längere Zeit auch daheim nutzen konnte, denn auch die Zutaten waren natürlich nicht unbegrenzt verfügbar, sondern man hatte, wenn man jetzt auch denkt, 16. Jahrhundert, es herrscht die kleine Eiszeit, das heißt, das Wetter ist denkbar schlecht für sämtliche Produkte, die den Lebensmittelbereich betreffen. Das heißt, auch Getreidesorten stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung und man kann eben man muss eben schauen, wie man mit den ganzen Produkten haushalten kann. Und da kommt auch noch ins Spiel, dass Hopfen dann auch günstiger war im unterm Strich, wie eben die vielen Zutaten, die man für eine Grut brauchte.
Aber das sind doch alles Wildpflanzen. Und ich frage mich sowieso, wie Hopfen eben zum Beispiel in Dortmund heute, weiß ich gar nicht, wie der hier wachsen konnte. Ist das ein dankbares Gewächs?
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu beantworten, da es ja immer darauf ankommt, wo man dann eben hinschaut, wo es gerade gewachsen ist. Es ist in manchen Regionen natürlich, ja, kann man es besser anbauen, wie auch jetzt, wie man ja auch heutzutage sieht, dass bestimmte Sorten eher in Bayern gedeihen, genau, wie es denn bei uns der Fall ist. Man kennt ja diese Hopfenfelder auch, genau, die überall in Bayern zu sehen sind. Das haben wir natürlich hier nicht mehr. Man muss aber auch bedenken, dass eben, ich sprach gerade schon die kleine Eiszeit an, sich das Wetter in den letzten 500 Jahren halt extrem verändert hat und wir jetzt auch immer wärmere Jahre bekommen, ist die Frage, also wo Hopfen dann demnächst angebaut werden kann.
Aber die Zutaten, die du sonst erwähnt hast, sind das ja Grut, das waren doch, also Gagel und Porst, das waren doch Wildkräuter, oder nicht?
Wildkräuter, ja. Es sind Wildkräuter, aber die mussten ja auch erstmal gesammelt werden. Man kann sie natürlich auch gezielt anpflanzen, sie brauchen aber auch bestimmte Bedingungen. Der Name Heidekraut zeigt es ja eigentlich schon ganz gut, zu dessen Gattung ja auch der Porst gehört. Das heißt, feuchtere, sandigere Umgebungen tun dem Porst besser als lehmige Erden beispielsweise. Da muss man einfach schauen, wo konnte es angebaut werden? Musste man es dann auch transportieren, um es nutzen zu können? Das spielt ja dann auch alles einen Einfluss auf den Preis des Ganzen. Und wenn ich dann, je mehr Zutaten ich habe, desto mehr Distributionswege habe ich natürlich und desto teurer kann es dann unter Umständen auch werden.
Spannend. Ja, und deswegen sind es natürlich auch oft diese regionalen Zusätze. Also ne, ich habe gelesen, es gab Mädesüß im Bier, es gab Gundermann, der ja sehr häufig scheinbar auch verwendet wurde, weil er auch so flächendeckend und gut und reichlich wächst. Es gab den Beifuß, es gab die Schafgarbe. Das sind natürlich alles Kräuter, die wir hier auch sehr intensiv schon mal besprochen haben und die wir alle auch schon, glaube ich, gesehen haben. Und das fand ich sehr spannend, dass zum Beispiel auch so ein Beifußbier scheinbar auch recht stark sein konnte. Also
genau, also da kommt es immer ganz wirklich drauf an, was eben zusammengemischt wurde. Wenn man sich eben die verschiedenen Wirkungen oder eben Eigenheiten der Kräuter anschaut, dann kann man sich auch vorstellen, dass halt das Bier nicht nur unterschiedlich schmeckte, sondern eben auch unterschiedliche Wirkungen hatte.
Ja.
Das heißt, wenn wir über die Eichenrinde reden, das hatte ich ja eben schon mal genannt, aber auch Gagel oder Johanniskraut dienten eben der Haltbarmachung. Und sowas wie Stechapfel, Bilsenkraut, Fingerhut, das landete durchaus auch schon mal in der Grut und somit eben auch im Bier. Das hat natürlich Eigenschaften, die eher nur im begrenzten Rahmen erwünscht sind. Das heißt, da hatte man schnell auch zu viel reingemischt und das hat dann ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen eben gehabt.
Das wäre meine Frage gewesen, ne? Genau, ging nämlich auch mal was schief, weil wir ja eben mit teilweise ja doch heftigen Pflanzen oder um mal im Bild zu bleiben, starkem Tobak operiert haben. Sind da Vergiftungen oder sowas in den Quellen auch belegt? Ist da was dran?
Ja, das kann man im Prinzip schon daran sehen, dass eben Gesetze dafür geschaffen wurden. Also es ist natürlich nicht so, dass die Gesetze nur geschaffen wurden, um eben den diesen Vergiftungen oder diesen Problematiken, die da an diesen verschiedenen Zutaten hingen, entgegenzuwirken. Das hatte, wie gesagt, auch wirtschaftspolitische und finanzielle Gründe. Allerdings muss man schauen, dass natürlich, es wird oft beschrieben, dass eben schlechtes Bier verkauft wurde. Und dann folgte beispielsweise ein Prozess, weil jemand den Bierbrauer anklagte, dass er schlechtes Bier zu einem überteuerten Preis verkaufe. Und daraufhin mussten ja im Prinzip Maßnahmen ergriffen werden, um eben diesen Bierbrauer des schlechten Bieres zu bestrafen. Und dann stellte sich natürlich die Frage, was ist denn schlechtes Bier überhaupt? Und so kommt man ja Stück für Stück darauf, dass gewisse Zutaten dem Ganzen nicht zuträglich sind und nicht zu gutem Bier, sondern eben zu schlechtem Bier führen. Und das waren dann eben durchaus auch so Beisätze, die eben halluzinogene Wirkungen oder eben negative Einflüsse auf den Magen-Darm-Trakt hatten.
Gibt es denn heute noch Grutbier?
Also ja, tatsächlich. Also wir haben ja das sogenannte deutsche Reinheitsgebot, was eben im deutschsprachigen Raum überwiegend angewendet wird, hauptsächlich in Deutschland, was lange Zeit dazu führte, dass eben auch Biere aus anderen Ländern, in denen das Reinheitsgebot nicht galt, in Deutschland nicht Bier genannt werden durften, was dann wiederum dazu führte, dass es eine EU-Verordnung gab, die eben das schon zuließ, aber die externen Lieferanten müssen seitdem eben die Zutaten auf dem Bier genauestens deklarieren, was auch natürlich den Vorteil hat, dass wir heutzutage auch Bier aus anderen Ländern bei uns konsumieren können. Und darunter sind auch durchaus Grutbiere, die eben dann zum Beispiel in Dänemark oder Ähnliches hergestellt werden. Und wir haben natürlich auch gerade in den letzten Jahren eine Entwicklung zu verzeichnen, dass immer mehr Hobbybrauer und auch Craft-Bier-Brauer, Brauerinnen ihre Biere auch auf den Markt brachten und auch durchaus dann in größerem Stil vermarkteten. Und das wiederum ist auch eine Entwicklung, die von verschiedenen größeren Konzernen wiederum übernommen worden ist. Das heißt, ja, es gibt Grutbier und natürlich die Frage, was ist denn überhaupt Grutbier? Wir haben es ja eben schon besprochen, es kommen verschiedene Kräuter rein. Das heißt, Biere, gerade aus anderen Ländern, die eben verschiedene Kräuter enthalten, können auch schon als Grutbier bezeichnet werden.
Könnte das denn jetzt das Reinheitsgebot zum Kipp bringen? Ganz revolutionär.
Das ist natürlich eine Mutmaßung, die ich jetzt anstelle. Ich glaube das tatsächlich eher nicht. Denn wir haben ja eine Tradition, die seit über 500 Jahren sich in Deutschland, im deutschsprachigen Raum sogar hält und auf die auch immer rekurriert wird. Das heißt, das deutsche Bier gilt auch weltweit als gutes Bier, als Qualitätsbier. Und wir haben natürlich auch die Entwicklung, dass durch den Prozess der Industrialisierung die Menschen immer mehr Standardprodukte gewöhnt sind. Das heißt, die große Masse wird, denke ich, auch weiterhin dem Reinheitsgebot und den damit verbundenen Sicherheiten eben auch durchaus zufrieden sein und sich weiterhin daran halten. Aber natürlich ploppen immer wieder eben sowas wie Craft-Beer-Bewegungen auf oder dass man einfach mal was ausprobiert. Aber ich glaube nicht, dass sich das flächendeckend durchsetzen wird.
Aber das ist ein super Stichwort, dieses Thema mal was ausprobieren. Wir sind ja auch immer sehr praxisnah hier unterwegs. Hast du eine Idee? Also ich habe mal vor, Brennnesselbier zu brauen. Gibt es ein paar Ideen oder Tipps für uns, wie wir vielleicht uns dem Kräuterbier nähern könnten zu Hause? Ganz auf eigene Gefahr natürlich.
Prinzipiell kann man sagen, eigentlich kann man alles in das Bier mischen, was man möchte. Natürlich vorausgesetzt, man hat seine Gesundheit im Blick und vermeidet vielleicht diese halluzinogenen Zutaten. Allerdings, also es gibt durchaus Biere, die sich auch mit Pfeffer oder Koriander mischen lassen oder beziehungsweise die damit angesetzt werden und halt die verschiedenen Geschmacksrichtungen bedienen. Im Prinzip ist da keine Grenze gesetzt. Es schmeckt, was man mag.
Ja, Corinna, abschließend, wo kann man dich finden, wenn man jetzt angefixt ist und noch viel mehr über Bier und vor allem über Kräuterbiere erfahren möchte?
Ja, da findet man mich im Brauereimuseum in Dortmund. Das ist an der Steigerstraße 16 gelegen und hier ganz spannend, das Museum befindet sich in der ehemaligen Maschinenhalle der ehemaligen Hansa-Brauerei, die wiederum in der Dortmunder Aktienbrauerei aufgegangen ist. Und auf deren Gelände befinden wir uns mit dem Museum heutzutage.
Wunderbar. Und dann grüße ich von Dortmund nach Dortmund und bedanke mich auf jeden Fall für dieses spannende Gespräch. Und eigentlich bleibt ja am Ende zu sagen, dass der Hopfen ja auf jeden Fall der Gewinner dieses ganzen Prozesses ist. Also bleibt es bei dem Zunftspruch Hopfen und Malz, Gott erhalt.
So würde ich es auch sehen.
Alles klar.
Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr. Heute haben wir tief ins Glas geschaut und sind den Geheimnissen der Kräuterbiere auf die Spur gekommen. Mit mir am Mikro war Corinna Schirmer vom Dortmunder Brauereimuseum. Wir haben gelernt, dass Wildkräuter wie Porst oder Gagel Biere schmackhaft und haltbar gemacht haben, bis das Reinheitsgebot kam. Anderswo und zuvor fand auch stärkerer Tobak wie Bilsenkraut oder Fingerhut den Weg ins Bier.
Wir hoffen, dass wir dir eine neue Facette im wilden Kräuterleben aufzeigen konnten und grüßen für heute mit einem fröhlichen Prost aus Dortmund. Bis zum nächsten Mal, deine Mo.